Willkommen, liebe Zuhörenden. Ich begrüße Sie zur Stunde der Psychologie. Auch heute wollen wir wieder Gefühlswelten und Lebenskompetenzen ergänzen. Und ich freue mich wirklich sehr, einen ganz besonderen Gast heute hier in meiner kleinen Sendung, in meinem kleinen Studio, telefonisch begrüßen zu dürfen. Wissen Sie, liebe Zuhörenden, es gibt Begegnungen im Leben, die weit mehr über das Sekundenglück hinausgehen. Und zuletzt ging es mir so, als ich die NDR-Talkshow sah und darin erneut eine, wenn auch nur, ich sag mal, virtuelle Begegnung hatte mit der Frau Professor Dr. Annelie Keil. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin, Soziologin und eine Frau, die in ihrem 83-jährigen Leben bisher sehr, sehr viele Lebensfreuden, aber auch sehr viele Lebensschmerzen erlebte, was ich denke, glaube ich, für 4, 5 Existenzen reicht. Sie ist eine ganz für mich sehr kluge Denkerin und als ich ihr schrieb und sie einlud, ob sie denn mein Gast sein möchte in dieser Sendung, kam innerhalb von 24 Stunden die Antwort und Frau Professor Keil sagte ja. Ich finde es sehr, sehr wichtig und gut, wenn Diskurse angeregt werden. Und das wollen wir ja über diese Sendung hier erreichen. Ich begrüße also jetzt Frau Professor Dr. Keil, die uns telefonisch aus Bremen zugeschaltet ist. Frau Professor, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie sehr herzlich zurück und alle, die das dann hören.
Wunderbar, ich freue mich so, dass Sie dabei sind und dass Sie hier, wie gesagt, auch meine kleine Sendung adeln, wenn Sie sonst in Formaten wie dieser NDR Talkshow und in anderen großen Sendungen bereits zu Gast waren. Ich vergaß auch zu sagen, dass Sie natürlich Autorin sind, ganz besonderer Bücher, auf die wir im Laufe des Gesprächs auch noch ein bisschen mit eingehen werden, um ein wenig von Ihrem wunderbaren Gedankengut hier mit den Zuhörenden zu teilen. Frau Professor, es ist so, dass uns eine, zumindest schon mal eine Gemeinsamkeit verbindet. Das sind, ja, wenn ich jetzt gerade im Vorgespräch natürlich noch an die Katzen denke, über die wir wunderbar sprachen, ist das ja noch eine weitere. Aber ich lernte über Sie schon auch, dass Sie sagen, Glück ist eine Entscheidung. Das ist für mich auch. Und daher danke ich, dass Sie sich auch entschieden, überhaupt hier mit dabei zu sein und dass wir unter anderem auch über die Themen wie Glück etc. reden wollen. Fangen wir doch da gleich einmal an. Was sagen Sie denn zu solchen, Sie sagten es auch im Vorgespräch schon einmal, diese Schlagwörter, die so grassieren wie Glück, Lebensglück, Selbstoptimierung, Selbstliebe. Halten Sie das für eine gesunde, gute Entwicklung oder wird Ihnen das etwas zu inflationär?
Naja, es ist ja so, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Worte benutzt werden. Wenn man von einer Optimierung des Selbst spricht, dann wissen wir heute, ist das geradezu eine psychologische Technologie geworden, so dass man Menschen versucht, das Leistungsstreben oder das Bedürfnis, gut zu sein und anerkannt zu werden, dass das sozusagen nochmal gesteigert wird. Einerseits über den Begriff der Effektivität, und da muss man immer fragen, für wen ist das eigene Glück eigentlich effektiv? Ist es das Glück für sich selber oder ist Glück auch das, wo man effektiv andere ermuntern kann? Also Glück wie Liebe, wie all diese Glaube, Hoffnung, das sind ja alles dialogische Gefühle. Liebe ist eine Aussendung oder eine Praxis. Andreas Weber hat mal geschrieben, Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Praxis. Und das ist, glaube ich, richtig. Man kann alles Mögliche lieben und man kann auch das lieben und das, es kann einen etwas glücklich machen, was andere zutiefst unglücklich macht. Also das Glück einer Ehe ist ja eine Praxis. Also das Verliebtsein kann ein Glück sein, schon bei kleinen Kindern, wenn die im Kindergarten sich angefreundet haben und am nächsten Tag spielt die Freundin Renate mit einem anderen, dann kann das schon das erste große Unglück sein. Ich habe gedacht, ich gehe mit der, sagen dann sogar 5-Jährige, und nun spielt die mit einem anderen. Wie kann das denn sein? Also das heißt, jedem Glück oder jedem Gefühl, das macht mich glücklich, darauf habe ich gehofft, da kann ich was bedeutend machen und so weiter, dem ist immer gleichzeitig das andere Gefühl, hoffentlich klappt es auch, hoffentlich trennen wir uns nicht, hoffentlich ist das, was ich zur Beglückung des anderen wollte, eben für den wirklich auch eine Beglückung und nicht das Gefühl, die rennt ständig hinter mir her oder die kocht mir immer Milchsuppe, wenn ich gar keine will. Mhm. Also insoweit ist Glück ist etwas sehr Dialogisches, so wie die Liebe vom Dialog lebt und auch die Hoffnung. Ernst Bloch hat mal beschrieben, der Philosoph, die Hoffnung ist ins Gelingen verliebt. Das ist ein wunderbarer Satz, das ist die Liebe auch. Also ins Gelingen verliebt, das heißt, es ist offen, was aus dem Gefühl wird, wenn ich es praktisch mache, wenn ich mich dem anderen begegne. Und wenn dann eben deutlich wird, den macht aber was ganz anderes glücklich. Also insoweit ist Glück eine Praxis, so wie Sie das auch in der Einleitung gesagt haben. Ich muss mich entscheiden, sozusagen meinem Glücksgefühl, das ist ein Gefühl, was aufsteigt und was ja erstmal gar nichts bedeutet. Manchmal kann man auch ohne etwas zu tun im Glück schwelgen. Also ein schöner Tag, ein schöner Baum. Jetzt im Moment finde ich die Schneeglöckchen. Wenn ich spazieren gehe und diese Schneeglöckchen sehe, dann machen sie mich glücklich. Sie machen mich glücklich, weil Mutter Erde sowas wie Nachhaltigkeit hat, kann man ja sagen. Ja. In all dem Desaster, in all dem Laub, in manchem Dreck, in manchem, ja, was die Menschen mit der Natur anrichten, ist immer wieder auch dieses Moment, ach, da bimmelt es ja. Da ist das Schneeglöckchen.
Ja.
Und es ist auch ein Schneeglöckchen.
Genau, sehr, sehr wunderbar auch ausgedrückt dazu. Und auch sehr schön, dass Sie das Thema Liebe gleich auch da mit reinholen. Ist es dann so, dass wir aber vor lauter Streben oder ganz, ganz vielen Menschen, denke ich, geht es so, vergessen wir manchmal vor Selbstliebe und dem eigenen Glück, das Glück der anderen? Sie sagen natürlich so schön genau, und ich sehe es auch so, es ist im Dialog, aber kümmern sich zu viele Menschen um ihren eigenen Mikrokosmos und dass es ihnen darin gut geht und vergessen darüber hinaus ihre Mitwelt?
Naja, das ist ja, also erstens ist das so und zweitens ist das die Klage, die wir führen. Mhm. Aber wenn wir nochmal an den Grund gingen, dann ist ja also gerade die Liebe ein Zeichen dafür, wenn man so will, ob man das jetzt religiös und spirituell sieht oder ob man das Glück in der Erfüllung bestimmter Ziele, die man hat, sieht. Das heißt, in der Klage über das fehlende Mitgefühl, über das fehlende Miteinandersein, empfinde ich auch, wir haben zu wenig bestimmt, was denn das Ziel und die Möglichkeiten der Liebe sind. Die wesentliche Frage ist, dass diese Liebe zu sich selbst ja einen schwierigen Weg nimmt, weil wir werden ja gar nicht gefragt, ob wir geboren werden. Wir werden auch nicht gefragt, ob wir uns die Eltern aussuchen können, sondern es kommt, wie es kommt. Wir haben damit erstmal keine Entscheidungsmöglichkeiten. Und dann werden wir geboren und dann heißt es, du sollst deine Eltern lieben. Hm. Und später verliebst du dich, dann sollst du den verlieben, lieben und so weiter. Das heißt, das Feld der Liebe ist ja unendlich. Das Feld der Liebe ist das Leben. Und wenn man dazu nimmt, dass nicht wir dem Leben die Fragen stellen, sondern das Leben uns die Fragen stellt. Das Leben bringt uns in Begegnung, an der Arbeit, auf der Straße, beim Kaufmann, mit den Nachbarn und dann auch mit dem einen oder anderen geliebten Menschen. Aber die Menschen reduzieren das Wort Liebe dann fast nur auf das, was wir private Beziehungen nennen. Aber die Liebe zum Leben verlangt, dass wir, so ist die Schöpfung gemeint, und wenn Sie es lieber naturwissenschaftlich wollen, dann ist es auch der Urknall, der sagt, du hast hier das Geschenk der nackten Geburt. Mehr gibt es nicht. Und was du jetzt daraus machst, du musst diese Geburt, also diesen Menschen, lieben lernen. Und den lernst du ja nur lieben, indem du siehst, was steckt denn in dem drin. Ich habe in einem Buch das mal genannt, der Mensch ist ein Überraschungsei. Und das glaube ich naturwissenschaftlich und so weiter, wenn man sich allein vorstellt, wie viel Milliarden Potenzen aus der Begegnung einer weiblichen Eizelle mit einem männlichen Samen wird, dann kriegt man ja den Mund vor Staunen gar nicht mehr zu.
Ja.
Jeder ist einzigartig, jeder hat so etwas wie einen Auftrag. Wir können uns jetzt auf dem Weg nach der Befruchtung nicht entscheiden und sagen, ich würde lieber Maikäfer werden. Das mit den Menschen ist ja furchtbar, was die mit sich machen. Das geht nicht, sondern du bist in einer Art Naturgesetz, bist du initiiert, ein Mensch zu werden. Aber ich sage, ein Mensch zu werden, den aufrechten Gang sozusagen zu üben. Das ist ein sehr schöner Moment. Wir sind jetzt demnächst in der Fastenzeit, für einige ist das ja wichtig. Und in der evangelischen Kirche heißt das Thema des Fastens dieses Jahr üben. Das wäre eine schöne Übung, mal eine Woche oder 6 Wochen, das ist ja eine harte Zeit, ja, nicht zu meckern. Wirklich sozusagen zu üben, wie man mit Menschen, die man nicht so gut leiden kann, so umgehen kann, dass sie beide leben können. Es gibt verschiedene Themen. Man kann auch abnehmen und man kann alle möglichen Dinge sagen. Und sagen, ich will jetzt in der Fastenzeit 2 Stunden am Tag haben, wo ich blöd aus dem Fenster gucke. Das ist auch eine gute Übung. Ja, wo ich jetzt nichts effektiv Gutes tue. Aber nochmal zu dem Thema, Liebe ist eine Praxis und ist uns als Auftrag im Leben aufgegeben. Wir kommen auf die Welt und warum wir da sind, das müssen wir rausfinden.
Ja.
Also erstmal steckt da kein Sinn drin, außer dass wir Menschen sind und die einen meinen, wir haben zu viel und die anderen haben zu wenig oder und sind auf der Flucht und sonst wo. Also das heißt, Leben ist ein Auftrag, ist eine Aufgabe. Und in dem Moment, wo du nackt geboren wirst, ja, da musst du dieses Leben bekleiden, du musst ihm zu essen und zu trinken geben, du musst Liebe üben, du musst aber Aggression und Abkehr auch üben, weil nicht alles sozusagen passt in deinen Horizont oder kannst du integrieren. Das ist ja immer das Schwierigste. Wie gehe ich mit all dem um, was ich mir nicht gewünscht habe?
Ja.
Und wir vergessen dabei, dass wir die wesentlichen Dinge, also vor der Geburt ja auch nicht, wir haben ja keinen Wunschzettel geschrieben und der lag dann vor, als wir geboren wurden. Und wir haben auch keine Gebrauchsanweisung bekommen für das Leben, wie es denn nun zu leben sei. Also lerne ich jetzt mit meinen 83 natürlich nochmal neu. Vielleicht sogar Dinge, die ich schon gelernt hatte. Also zu essen, das war ja auch so eine Sache. Wie lernt man dann als Kind, was einem schmeckt? Und das ganze Leben lang ist die Frage, was schmeckt mir im Leben? Und da hängt das Geld von ab, da hängt die von ab. Dann heirate ich jemanden und der will immer nur die Suppe, die seine Mutter gekocht hat und weiß der Teufel. Überall sehen Sie Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den Sie mit der Frage angesprochen haben. Leben muss immer wieder neu entschieden werden. Ich stehe auf, das ist eine Entscheidung. Oder ich bleibe liegen.
Ja.
Ich esse. Oder ich lasse das Essen liegen. Oder ich muss hungern, weil ich nichts zu essen kriege. Das ist ja heute ein Riesenthema.
Mhm.
Millionen Menschen, Kinder verhungern täglich und wir verpulvern die Panzer an der ukrainischen Grenze.
Ja, ja, ja.
Also das ist das Drama und man kann es so leicht zusammenfassen. Das Leben hat nichts versprochen.
Mhm.
Es hält aber viel. Vor allem das, was wir selber und zusammen mit anderen hinbekommen. Und die andere Frage, die Sie fragten, wir machen uns glücklich, geht gar nicht. Das glauben wir dann. Aber Leben ist vom ersten Moment an, von der Zeugung über die 9 Monate, sozusagen nach der Geburt und bis zum Tod, immer ein Gemeinschaftswerk. Wir beginnen, so habe ich das in einem Buch mal formuliert, wir beginnen unser Leben mit einer Hausbesetzung. Wir nisten uns als kleines Ei nach kurzer Zeit in der Gebärmutter ein. Das ist die erste Sozialwohnung, die wir beziehen.
Ja.
Bei manchen ist es eine Villa, bei manchen ist es eben eine Hütte oder wie immer man das sieht. Das heißt, wir müssen in Austausch, in Stoffwechsel, so sagt es die Biologie. Der Stoffwechsel des Körpers ist ein unglaubliches gutes Beispiel dafür, dass wir ständig unsere Grenzen überschreiten müssen, um das zu haben, was wir brauchen. Also, wir müssen atmen und wir müssen die Luft atmen, die da draußen Entschuldigung. Wir müssen die Luft atmen, die da draußen ist. Und da müssen wir dafür kämpfen, dass es gute Luft ist.
Ja.
Um uns zu ernähren, brauchen wir Bauern oder andere, die Lebensmittel produzieren.
Mhm.
Und ohne das würde es nicht gehen. Wir brauchen Lehrer, die uns, nicht nur Lehrer, aber wir brauchen auch die Straße, wir brauchen Bildungseinrichtungen überall, um Futter zu bekommen, damit das Gehirn was zu tun kriegt und damit die Gefühle auch was zu tun kriegen. Wie soll ich denn lieben lernen, wenn ich keine Liebe erfahre? Wie soll ich hoffen lernen, wenn nicht Leute da sind, die mir zeigen, was Hoffnung auch in schwierigen Leben ist? Wie soll ich glauben lernen? Das ist für mich auch als 68er eine wichtige Frage.
Ja.
Wir haben gesagt, ja, wir wollen die Kinder nicht am Anfang taufen, die sollen sich das später aussuchen. Ja, das finde ich eine gute Entscheidung, nur zwischendrin muss ich als Eltern oder als Freunde oder weiß ich was, den Kindern zeigen, wo sind denn Menschen, die glauben? Was machen die? Worauf hoffen die? Mich auseinandersetzen. Ist es eher das Judentum, das Christentum, der Buddhismus oder die Natur? Also wo hole ich mir Erklärungen, wenn ich denn Fragen habe, für die Antworten her? Dass ich frage, woher kommt das alles?
Ja.
Ein kleiner Mensch hat gerade gesagt, da ist der Opa gestorben. Und der ist gar nicht danach gefragt worden. Und aber alle waren traurig und dann hat er erklärt, ich bin auch traurig, dass der Opa tot ist. Der ist jetzt auf einer langen Reise. Aber dann kommt er eines Tages wieder und zwar bei mir in der Kita. Ist doch großartig.
Ja.
Eine großartige Erklärung für Auferstehung.
Ja.
Also in diesem kleinen Menschen, der ja auch hofft, es geht weiter. Oder ich habe noch ein anderes Beispiel, was mir auch so gut, ich habe mich ja viel mit Palliativ Care und Hospiz auseinandergesetzt.
Ja, Sie sind Trägerin des Bundesverdienstkreuzes sogar auch für diese Arbeit.
Ja, das ist aber nicht nur für die Hospizarbeit, sondern mehr für diese ganze ehrenamtliche Arbeit.
Ja, ja.
Aber da habe ich mich auch mit dem Sterben von Kindern natürlich sehr auseinandergesetzt. Mhm. Und wir haben so Geschichten gesammelt, nicht ich, sondern die Trauerbegleiter und die sammle ich dann. Zum Beispiel, da hat ein 10-jähriger Junge, der im Sterben lag, Leukämie, war nichts mehr zu tun, und auf dieses Gespräch hin, wie sieht es mit der Angst aus? Und da sagt er, naja, also vor dem Tod habe ich keine Angst, weil das hatten wir schon in Physik. Nämlich, da hatten wir ja den Lehrsatz, dass Energie nicht vergeht. Und dann ist doch klar, meine Energie vergeht auch nicht. Ich weiß nur nicht, als was ich wiederkomme.
Ja, ja.
Ist das nicht großartig?
Wunderbar, wunderbar, ja.
Und das ist eine naturwissenschaftliche Erklärung, also für den kleinen Jungen, aber es ist eben auch diese ganze Frage, ja, wenn wir hören, nichts, was ist, bleibt, sondern verändert sich. Aber manches auf sehr, sehr lange Zeit.
So sehe ich das auch, ganz genau. Und da waren ganz viele wunderbare Sinnbilder auch schon mit dabei. Und genau wie Sie zum einen sagen, das Überraschungsei sind wir oder wie Sie ganz speziell natürlich oder wir alle letztendlich auch Originalausgaben der Schöpfung sind. Und Sie als einen Kraftgedanken von Ihnen griff ich ja mit auf, dass Sie auch Menschen versuchen auch zu vermitteln, dass das Leben nicht immer das halten muss, was wir uns von ihm versprechen. Dass wir also auch durchaus Abschied nehmen müssen von gewissen Plänen, von Zielen und einfach auch mal zufrieden dann sagen müssen, es ist okay, wie es ist gut so. Und ein weiterer Aspekt dazu, sagten Sie, Glück gehabt oder so nannten Sie auch mal einen Ihrer Vorträge, glaube ich, dass Sie sagen, Mensch, wir haben doch letztlich so viel Glück gehabt, mehr als man denkt und vor allem, wenn man denkt. Und das Leben und was ja hier in der Stunde der Psychologie auch eine große Rolle spielen muss und soll, ist ja Gefühle von A bis Z. Heißt also, versuchen viele sich überhaupt nicht tiefgründig und bei Arbeit ist Leben, mit dem Leben auseinanderzusetzen und wissen gar nicht letztendlich, was sie für ein Glück haben und dass das Leben ein Geschenk ist. Weil wir immer nur denken, ach, es muss so funktionieren, so wie ich mir das alles wünsche und vorstelle. Verkrampfen daran manche Menschen zu sehr?
Ja, also da stecken ja jetzt nochmal in der Zusammenfassung auch diese zentralen Fragen drin.
Ja.
Also ich würde den Satz, das Leben hält nicht immer, den würde ich eher erstmal radikalisieren.
Mhm.
Das Leben hat nichts versprochen.
Ja.
Und das Leben besteht daraus, dass jeder Mensch versucht, und auch Gemeinschaften, Gesellschaften sehen wir ja jetzt weltweit, versuchen sich Bilder zu machen und Konzepte zu entwickeln, wie sie glauben, dass hoffentlich die Mehrheit der Menschen damit glücklich wird. Wir haben aber auch Konzepte, die sagen, also mein Lebensziel ist, dass es mir gut geht, wie es den anderen geht, ist mir egal. Oder mein Lebensziel ist die Machteroberung und Macht über andere. Also diese Vielfalt im Auge zu behalten ist wichtig. Leben ist in diesem Sinne Streit und Auseinandersetzung um die Ziele. Es gelingt aber trotzdem sehr viel. Das Zweite ist diese Frage, wie kommen wir denn zu den Gefühlen, also zu diesem Riesenkatalog? Und da können wir ja schon sagen, in unserem Bildungssystem ist für die Auseinandersetzung mit Gefühlen, wenn man so will, kein Raum, auch nicht in den Familien. Ich würde sehr scharf sagen, wir sind im großen Teil eigentlich emotionale Analphabeten. Also zum Beispiel, wenn wir es mal alphabetisch nehmen, ja, wir haben unter dem A die Angst. Ja. Die Angst ist eine Schwester des Lebens. Ohne Angst, sozusagen, würden wir manche Dinge gar nicht, sozusagen, dann würden wir Harakiri machen.
Ja.
Wir müssen uns überlegen, wir müssen sagen, lohnt es sich, diese Angst zu durchschreiten oder kann ich sie durchschreiten oder machen mir Menschen mehr Angst oder macht mir die Natur mehr Angst, macht mir die Unsicherheit Angst, macht mir Angst, dass ich anderen Leuten nicht so gut gefalle. Wenn Sie das einfach mal aufblättern, dann spürt man, dass A in der Angst ist eine große Vielfalt und sie ist eine Lehrmeisterin. Ich nenne ja Angst eine Schwester des Lebens. Es sei denn, dann bleibt sie eine Schwester. Die Schwester übernimmt dann die Macht.
Ja.
Und dann schließt sie die Freude, die Genugtuung, den Stolz, dass man eben auch in der Schwäche etwas ist, aus. Das heißt, in der Angst steckt ein lebenslanger Dialog zwischen Freude und Angst. Wilhelm Reich, der große, meine ich, große Psychotherapeut zum Anfang des letzten Jahrhunderts, hat das ja im Streit mit Freud eben auch gesagt. Also die Angst und die Lust, das sind die beiden großen Antipoden. Das ist so wie Anspannung und Entspannung.
Ja,
ja. Ja, das ist wie Gesundheit und Krankheit. Das sind keine Gegensätze, sondern das sind Geschwister, die immer wieder um ihren Einflussbereich ringen.
Hm.
Und in dem A haben sie aber auf der anderen Seite zum Beispiel Autonomie.
Hm.
Ja, was ist denn Autonomie? Also Selbstbestimmung.
Ja.
Es ist ja erstaunt, wie wir plötzlich alle diskutiert haben, wir wollen selbstbestimmt sterben, bevor wir mal darüber geredet haben, was heißt eigentlich selbstbestimmt leben.
Leben, ja, ja.
Ja, ja. Und plötzlich ergreifen Leute die Selbstbestimmung und fragen mal zurück, die Leute, die uns begleiten. Und dann schreiben wir in unser Testament oder in unserer Patientenverfügung keine lebensverlängernden Maßnahmen, aber innerhalb von 10 Jahren hat sich vielleicht vieles geändert.
Ja.
Bleiben wir am Ball, diskutieren wir das. Und muten wir dann unseren Angehörigen vielleicht zu, den Stecker zu ziehen. Und das würde die in größte Gewissenslöte bringen.
Ja.
Also das heißt, auch die Autonomie wie die Angst ist ein permanenter Prozess.
Ja.
Wir werden in die Abhängigkeit geboren. Das sage ich vor allen Dingen meinen alten Altersgenossen hier. Leute, wir haben sozusagen, ehe wir es selbstbestimmt mal unser Wort erheben konnten, das war doch lange hin.
Ja.
Ja, wie lange haben wir die Füße unter den Tisch gesteckt, wo was zu essen drauf war, und wenn wir das nicht wollten, war es schon mit der Autonomie vorbei. Nicht? Du gehst ja als 5-Jähriger nicht irgendwann und sagst, jetzt koche ich mir mal eine Spaghetti und du kannst deinen Gemüseeintopf vegan oder vegetarisch selber essen.
Ja.
Ja, also das heißt, auch die Autonomie, die Selbstbestimmung des Menschen muss immer im Kopf haben, dass wir neben der Selbstbestimmung eine Fremdbestimmung, eine Mitbestimmung haben.
Mhm.
Wir können ja nicht ökonomisch und gesellschaftlich, sind wir sehr fremdbestimmt. Und unsere politische Aufgabe ist, möglichst gegen Fremdbestimmung auch vorzugehen. Aber nicht grundsätzlich sagen, wir wollen nie abhängig sein, dann hat man Leben nicht verstanden.
Ja.
Leben ist Kooperation, ist Integration, ist permanente soziale Interaktion.
Genau.
Und keine Themen. Und wir wollen gehört werden.
Ja, und auch keine Themen versuchen auszublenden. Auch gerade die, die uns Angst machen, hilft da vielleicht so diese Art Weisheit, dass wir sagen, wenn wir der Angst ins Auge schauen und sie an die Hand nehmen, dass wir sie dann führen können, also dass wir
ja,
nicht.
Ja, das kann sein. Aber ja, es kann auch sein, dass wenn ich der Angst ins Auge schaue, wenn wir mal dieses Naturbild nehmen bei dem Taifun und so weiter, dann können Sie sehen, dann können Sie lange ins Auge gucken. Ja. Am Ende sind Sie weggeweht.
Ja, ja.
Also das ist sehr wichtig. Die Hoffnung ist ins Gelingen verliebt, aber sie ist nicht die Garantie für Gelingen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, eine wichtige Anmahnung auch an Entwicklungen unserer Therapie. Und ich meine, die Irrtümer der Psychologie liegen ja genauso auf der Hand wie die Irrtümer der Ökonomie und der Sozialwissenschaft und so weiter. Die Psychologie hatte ja als Wissenschaft eben lange große Probleme mit der Lebendigkeit der Menschen. Deshalb fanden die Rattenexperimente, sage ich jetzt mal ganz frech, immer besser.
Mhm.
Oder sozusagen, also die Lebendigkeit der Seele und die Lebendigkeit auch der Angst, auch der Starrsinn, mit dem Menschen an solchen Dingen festhalten, das ist ja nur noch nicht einfach therapieuneinsichtig.
Ja.
Wilhelm Reich hat mal einen wunderbaren Satz im Freud-Seminar gesagt. Widerstand, das ist ja mal in der Psychologie, warum widerstehen die Leute den guten Einsichten, dass Impfen gut ist, oder und warum machen sie das trotzdem nicht? Oder warum hat der Therapeut doch alles erklärt über die Trennung und der nächste Kerl oder die nächste Frau ist genauso eine Tussi wie vorher?
Genau.
Sie machen alles nochmal wieder neu. Was ist das? Was ist diese Resistenz? Und damals hat Reich sehr schön im Freud-Seminar gesagt, Widerstand ist die Zeit, die der Therapeut braucht, um den Patienten zu verstehen.
Mhm.
Ja, wir gehen ja oft in der Psychologie, die eine sehr wichtige Hilfswissenschaft ist, das Leben verstehen zu lernen, sich selber zu reflektieren. Das ist eigentlich der Punkt. Und nicht Lösungen anzubieten.
Ja, ja.
Ja, es muss eine gute Therapie sein, eine Begleitung, in der man Selbsterkenntnisse hat, auch natürlich über den anderen. Aber zum Beispiel gerade die ganze Bindungstheorie ist eine ganz wichtige Therapie auf der einen Seite oder Theorie. Aber wichtig ist, Herr Strubel, wir werden über eine Entbindung geboren. Der erste Akt im Leben ist Entbindung.
Ja.
Nämlich die Heimat zu verlassen, die wir 9 Monate für die Erwerbung aller Grundlagen hatten, die wir brauchen.
Ja.
Dort erleben wir die Grundlage, dass wir später sprechen, essen, trinken, lieben, hassen. Das alles ist ja sozusagen eine Werkstatt, die da entsteht. Aber die funktionieren ja nicht, wenn man geboren ist. Jetzt muss man sie üben.
Ja.
Und dann erfährt das Kind, ah, das ist Angst. Oder manche Kinder sagen, nee, davor habe ich überhaupt keine Angst.
Mhm.
Also das heißt, dieser Dialog geht dann ja erst los. Und deshalb ist die Aufgabe der Psychologie, sie kann sich gar nicht ohne den Blick auf die Lebensverhältnisse irgendwie an Menschen ranwagen. Deshalb muss man nicht auch noch Soziologie studieren, die verstehen dann auch nichts. Aber ist egal. Wir können ja nicht alle Wissenschaften studieren, soweit Wissenschaften überhaupt helfen. Aber es heißt in der Wissenschaft, so habe ich das für mich immer interpretiert, Wissen schaffen.
Mhm.
Und bei dem Wissen schaffen, da ist die Psychologie, aber der Psychologe, der sieht diese alleinerziehende Mutter oder dieser Vater, der um das Sorgerecht für seine Kinder ebenfalls kämpft, ohne dass er sich mit seiner Frau vertragen muss. Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit in der Autonomie.
Hm.
Aber jetzt rede ich da jetzt auch mal wichtig für die Männer. Wie lange hat es gedauert, auch im Rechtsblick auf diese Frage, wie kriegen wir die Kinder aus dieser Art von problematischer Sorgekämpfe heraus? Und wann muss das Jugendamt einstreiten oder wann braucht man eine nette Oma oder einen netten Nachbarn, der einem Kind hilft, die Konflikte dieser Eltern nicht zu lösen, wenn es hochkommt, zu verstehen. Also in Amerika gibt es eine Bewegung, die wirklich interessant ist. Wann kriegen Kinder das Scheidungsrecht von Eltern?
Mhm.
Das ist auch eine wichtige Frage.
Ja, ja.
Ja, weil der kleine Mensch kann das erst gar nicht. Und ich meine, ich frage mich immer, auch jetzt bei der ich schweife jetzt nicht ab, sondern ich sage zum Beispiel bei der Missbrauchsproblematik, sowohl in Familien wie in der Kirche, frage ich mich, wo waren die Eltern all dieser in der Kirche missbrauchten Kinder eigentlich?
Ja.
Wo war das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen zu ihren Eltern, vielleicht zu ihren Taufpaten, vielleicht zu einem Nachbarn, vielleicht zu einem Lehrer? Gerade diese letzte großartige Dokumentation über das Coming Out zeigt, 40 Jahre ringen Menschen um das Gefühl, überhaupt noch vertrauen oder glauben oder lieben zu können.
Ja.
Und das waren ja keine Doofen. Und die wollen immer zu Recht auch sagen, ich will nicht wegen dieser Priester oder wegen dieser Bischöfe oder wegen einem Papst meinen Glauben aufgeben. Ich meine, wir müssen uns ja nur umgucken, um zu sehen, auf welchen Ebenen sozusagen der Kampf, auch der psychologische Kampf, um die Auseinandersetzung mit unseren Gefühlen, mit Schuld, mit Scham. Das Wort Scham ist von einigen Therapeuten sehr toll behandelt worden, aber es ist eines der größten sozusagen Missbrauchsträger, dass man Leute einfach in die Scham bringt, sie zu Schwächen macht, wo sie gar nicht schwach sind. Mhm. So, das war jetzt die Wetter. Die Wetterstation.
Sehr gut, dass Sie das auch mit einfließen ließen. Es geht mir auch so, dass ich durch, wir unterhielten uns kurz darüber, durch Tierschutzprojekte, beziehungsweise auch, wenn ich draußen viel unterwegs bin, viele Kinder treffe, die auch total auf sich alleine sind und auch in keinster Weise mehr dieses Vertrauen oder eine gute Kommunikation mit ihren Eltern oder mit irgendjemandem haben.
Ja.
Und wenn dann irgendetwas auf einmal wieder passiert, hier gerade bei uns im Ort, vor einigen Monaten geschah leider auch ein Mordfall an einer 15-Jährigen. Und dann ist immer die Beteiligung und die Trauer ja ach so groß, was ja durchaus in Ordnung ist, aber wer war vorher da? Wer hatte sich vorher mal bemüht?
Das ist eben genau, dass wir da auch genau bei dieser Frage aus der Beschuldigung der anderen ausgehen, also nicht nur da, wo es notwendig ist, Haltung zeigen.
Ja, richtig.
Das müssen wir jetzt auf großer Ebene mit Impfgegnern oder mit Leuten, die andere Meinungen haben, ja, die dürfen sein und müssen auch sein. Und dann gibt es Grenzen, wo wir sagen, da bin ich froh, dass die Polizei einschreitet. Und bei anderen bin ich überhaupt nicht froh, dass sie einschreitet. Und dass jetzt alle Vorsitzenden der Parteien oder wer auch immer kommentieren, was ist eine gute Demo und was ist eine schlechte Demo. Da geht man natürlich als 68er in der Kragen hoch. Aber gleichzeitig weiß ich, dass wir bei manchen Demonstrationen damals auch Bockmist gebaut haben. Und das hatte mit Demokratie und mit Selbstbestimmung wenig zu tun, sondern mit einer Machteroberung von der anderen Seite. Also, Herr Stroh, was wir sagen können, ist nur, gerade die Gefühlswelt braucht eine gute Qualifizierung. Ja, dass Kinder in den Schulen mit Eltern über Gefühle reden können.
Ja.
Auch ein 6-Jähriger oder 7-Jähriger oder wie auch immer, wann das anfängt, wissen wir ja gar nicht. Kinder lernen ja am Anfang nicht nur über Sprache, sondern über Nachahmen. Und wenn sie sehen, in welcher Weise Eltern oder Nachbarn oder Menschen dialogisch miteinander umgehen, so wie wir, und da glaube ich, haben die 68er auch was Gutes getan, sage ich mal, es gibt kein böses und kein schlechtes Händchen. Das eine sagt guten Tag und das andere sagt nicht guten Tag. Und nicht jeden Onkel muss man nett finden, nachdem sich der sexuelle Missbrauch in den Familien deutlich gemacht hat. Oder jede Tante, wir reden ja auch über Missbrauch von Frauen an ihren Söhnen, noch nicht so viel, wie es vielleicht sein müsste. Also von daher sage ich, wir brauchen ein gefühlvolles und verstehendes Verhältnis dazu. Und Sie haben mal zwischendrin zitiert meinen Satz, den ich hier in meinem Gemeindekasten, die Kirchen haben ja manchmal so Informationskästen, da stand eben dieser schöne Satz, ganz groß, den wir alle kennen, es kommt immer anders, als man denkt. Das soll einen ja üben, sozusagen nicht nur an die Planung und in die eigenen Vorhersagen zu glauben, sondern es kommt eben manchmal auch anders und in der Not und in der Abhängigkeit kommt manchmal jemand, der dir was schenkt.
Mhm.
Ein wichtiger Teil.
Mhm.
Aber in dem Kasten daneben stand, es kommt immer anders, wenn man denkt.
Genau.
Das ist auch eine Alternative.
Mhm.
Ja, also über die Frage, warum komme ich hier nicht weiter, warum kommt die Welt hier nicht weiter? Ich merke im Moment, so in dem Versuch, mein Leben auch so ein Stück zu bilanzieren, zu gucken, wo habe ich besonders großen Mist gebaut und bin ich meiner Aufgabe einigermaßen gerecht zu mir geworden. Also nicht jetzt hier, um so einen Heiligenschein da auf meinem Kopf zu sehen, der würde mir wahrscheinlich auch genau schwer sein und brennen, aber doch zu sehen, und wo habe ich mich geirrt?
Ja, wo
ja, und wo ist meine Angst? Also ich bin ja nun Kriegskind, und ich kann an den Ukraine-Konflikt im Moment kaum mit meinen Argumenten ran, mit dieser Frage, wer ist hier eigentlich der Kriegstreiber? Natürlich habe ich auch klare Vorstellungen, was Putin da macht, aber ich bin nicht so sicher, dass der Westen mit seinen Initiativen tatsächlich in die Welt und mit der Idee der Demokratie, die ich verteidigen will, aber wir müssen sie verteidigen, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Und wir sehen in unserem eigenen Land, wie brüchig das sein kann.
Ja.
Also das heißt, aber ich erinnere mich hautnah, das habe ich lange nicht gemacht, an die zweite Januarhälfte 45. Ich bin am 17. Januar, habe ich Geburtstag, und genau an dem Tag bin ich aus dem Waisenhaus oder aus dem Pflegeheim, in dem ich war, mit meiner Mutter, die mich da rausgeholt hat, geflohen und so weiter. Und dann kam die Phase der Flucht mit Hunger und Tod und Tieffliegern und in ein Dorf gehen und gucken, ob da noch was zu essen ist. Und dann sah man auch in Polen damals, wer da überhaupt vor wem auf der Flucht war, wusste man gar nicht. Und ich sehe im Moment die Frauen und Männer, die Alten an der ukrainischen Grenze zu Russland und so weiter, halb mit ihrem Herzen in Russland, halb woanders. Aber ich sehe sie in den Kittelschürzen und sehe sie, wie sie hoffen, dass, egal wer da regiert, dass man was zu essen hat und nicht friert. Es ist so, als würde ich meinen Teil meiner Kindheit wiedererleben.
Das glaube ich.
Und deshalb ist es sehr schwer mit mir, über die Ukraine und über das, was man jetzt tun soll, was ich auch nicht weiß, zu reden.
Mhm. Ich würde nämlich auch genau, das ist auch gar nicht mehr sehr, sehr gut nachvollziehen, und wir wollen gleich nochmal kurz auf Ihre Lebensgeschichte da auch noch hinaus. Ich würde gerne nochmal den herrlichen Titel Ihres einen 6, 7 Bücher, die Sie insgesamt schrieben, nämlich Die Brücke schlagen, und zwar Auf brüchigem Boden Land gewinnen. Und nochmal auch kurz zu diesen Gefühlen auch zurückzukommen, weil Sie sagten, wir leiden sehr darunter, dass wir nicht mehr über unsere eigenen Gefühle und mit denen auch anderen sprechen. Das heißt, wir teilen auch die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben von Albert Schweitzer. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ist es also auch vielleicht aber einer der Gründe, weshalb diese Zunahme an psychischen Störungen, beziehungsweise manchmal sind es vielleicht auch nur Verstimmungen, sehen Sie das auch so, dass aufgrund dessen so viel Bedarf besteht und gar nicht so viel behandelt und therapiert werden kann, wie Bedarf ist? Ist es so, sensibilisieren wir uns momentan zu stark, oder kriselt es tatsächlich an allen Ecken und Enden, weil dieser Dialog fehlt über die Gefühle, dieser permanente Austausch, Dialog mit anderen?
Also ich glaube, der hat immer gefehlt.
Ja.
Wenn wir unsere Großeltern und wenn wir noch weiter in der Zeit zurückgehen, über Gefühle zu reden, wäre der größte Luxus gewesen. Du bist auf der Erde und jetzt sieh zu, wie du durchkommst. Und als der Kapitalismus entstand, wurden Millionen Menschen sozusagen vom Land vertrieben und in die Fabriken eingesperrt. Und da war das Familienleben und vieles alles auch anders. Es muss jede Generation erneut und unter anderen Bedingungen diesen Kampf aufnehmen. Aber sie haben natürlich jetzt gerade, also da sind wir in dieser Frage, was meine theoretisch-wissenschaftliche, aber meine politisch-praktische Arbeit und meine innere Arbeit auch immer wieder bestimmt hat. Und das ist, Albert Schweitzer ist ja sozusagen mein Hero.
Mhm.
Meine Mutter war ganz überzeugte Atheistin und dieser Quatsch kam mir überhaupt nicht ins Haus. Und davon war ich eigentlich auch überzeugt, dass die Kirche, also als sehr, sehr junges Mädchen, dass da nichts zu holen ist. Und dann bin ich eben über einen Kindergottesdienst, wo mir jemand einen Zettel über Albert Schweitzer in die Hand gedrückt hat. Und dieser Mann hat mich total fasziniert. Und genau bis heute ist das eine meiner Leitsätze, die Ehrfurcht vor dem Leben. Das heißt, ich bin Leben, das Leben will.
Ja, ja.
Der Wille, Lebenswille ist wichtig. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ich meine, besser kann man die soziale Ethik gar nicht zusammenfassen, so kurz.
Ja.
Du, das meine ich eben mit dem Überraschungsei. Das Überraschungsei kommt nicht in die Puschen. Wenn ich einen Mann und eine Frau in diesem Fall, noch ist es ja so, meinetwegen auch im Reagenzglas, wenn da nicht was zusammenfindet.
Ja.
Und wenn die nicht 9 Monate lang da diese Kooperation machen. So, und das geht dann weiter. Füttern und gefüttert werden, hören und gehört werden, sprechen und angesprochen werden.
Und auch widersprechen, ja.
Nee, all das gehört dazu.
Ja,
alles
dazu,
mitsprechen, einsprechen und so weiter.
Ja.
Und das heißt, dieser Satz in dieser Frage, ja, geht es uns heute schlechter als früher oder sind wir sensibler? Ich glaube, dass natürlich, ich glaube nicht, dass die Pandemie nun eine ganz große Wende macht, aber anders als andere Krankheiten, denn der Untertitel zu diesem Buch auf brüchigem Boden Land gewinnen heißt ja Krankheit und Gesundheit neu denken.
Ja.
Und das heißt, Krankheit und Gesundheit für mich sind Geschwister in unserem Leben. Und zwischen Geburt und Tod sozusagen versuchen die jeweils sozusagen entweder das Wohlbefinden oder der Körper streikt oder die Seele streikt oder jemand kann nicht mehr mitdenken. Das sind doch alles Formen von Erkrankungen. Die einen nennen wir psychisch, die anderen nennen wir geistig, die dritten nennen wir soziale Krankheiten. Das heißt, die fünf Dimensionen des Lebens, sozusagen, um diese auseinander sind, die körperliche, das ist die naheliegendste. Weil ohne Essen und Trinken können wir ja keinen Tag wachsen.
Ja.
Ja, das ist einfach, der Körper braucht das. So, und ob wir dann zu viel essen und das Falsche essen, das sind alles spätere Fragen.
Ja, und
also
auch,
wir haben
auch die geistige Nahrung, ja, auch ist die genauso. Also die körperliche, physische und aber auch die geistige Nahrung. Ja,
das meine ich.
Genau,
also genau
ja.
Das ist also, die Dimensionen sind körperlich, geistig, seelisch, sozial und spirituell.
Spirituell, richtig.
Und wenn wir sozusagen spirituell oder religiös ist ja nicht nur eine Kirche, sondern also eine Kirche kann abgerissen werden, und ein Bischof sozusagen oder ein Papst kann entlassen werden, weil er seiner Aufgabe nicht gerecht werden. So müsste es eigentlich sein. Aber damit ist der Glaube nicht weg.
Mhm.
Beten können sie auch woanders.
Gerne.
Oder sich auseinandersetzen. Was ist da eigentlich im Universum los? Also das heißt, körperlich, geistig, seelisch, sozial und spirituell. Und wo jetzt sozusagen immer wieder die Stellschrauben gestellt werden.
Mhm.
Bei der körperlichen und seelischen Gesundheit wirkt das Soziale rein. Ist doch klar, was passiert jetzt, dass die Leute, die bisher in der Kirche einen Ort gefunden haben, austreten? Vielleicht hoffentlich nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern daraus, dass sie auch versucht haben, vielleicht da eine Heimat zu finden. Ich bin jetzt keine Kirchenfrau, aber ich komme zurück auf Albert Schweitzer. Und Albert Schweitzer, dieses Zitat, war der Anlass, dass ich mich mit 12 gegen den Willen meiner Mutter habe taufen lassen. Daraufhin hat meine Mutter den Pastor verklagt, aber ich war eben schon halb religionsmündig. Weil ich gedacht habe, wenn so ein Typ ja in so einer Verein ist, dann kann das kein schlechter Verein sein.
Ja.
Und davon bin ich immer noch überzeugt. Bin dann natürlich später, natürlich sage ich als Aachener, ausgetreten und vor ein paar Monaten sozusagen wieder eingetreten.
Ja.
Sondern weil ich Gemeinden sehe und eine Entwicklung sehe, wo Leute nicht nur über die Caritas und über die innere Mission, wo sie die Dinge in die Hand nehmen. Und das möchte ich unterstützen.
Mhm.
Das kann ich auch anders machen, das ist doch klar. Also das ist jetzt nicht das Seligmachende. Aber zu Ihrer Frage, Leben ist immer fragil. Das ist doch schon bei der Zeugung so. Wie lange kämpfen manchmal Leute, damit sie überhaupt schwanger werden können oder ein Kind in die Welt setzen. Und andere kriegen welche, wo sie gar keine wollten oder ich weiß nicht was. Also das heißt, es ist immer fragil. Und ob sie die 9 Monate überstehen und ob sie dann die Geburt überstehen und ob sie dann Menschen finden, die nicht schon so viel Krieg gemacht haben, dass sie maximal wegen Hunger 3 Jahre alt werden oder noch geringer.
Ja.
Es ist doch vor unseren Augen.
Ja.
Und das wollte ich in diesem Buch jetzt gar nicht dramatisch, sondern darin liegt auch das großartige Glück.
Ja,
neben all dem Desaster haben wir auch eine Welt gebaut und die Menschen haben sich die Erde ja nicht nur untertan gemacht und vergiftet. Dagegen müssen wir jetzt vorgehen. Aber sie haben Brücken und sie haben Häuser gebaut und sie sind die Meere befahren. Und die Kinder malen die schönsten Sachen in der Schule. Es muss nur schon einer kommen und sagen, du kannst ja gar nicht malen, weil das nicht mein Geschmack ist. Also das heißt, Leben, so habe ich es ja mal formuliert, wir bekommen Leben als eine Möglichkeit. Leben müssen wir selbst. Das ist der Kern.
Super. Sehr wertvoll. Und dieses Leben und dieser brüchige Boden, der begleitet uns jeden individuell in seinem Leben wieder und durchweg.
So ist es. Ja. Also ich sage zum Beispiel, gehen Sie jetzt demnächst oder hoffentlich sowieso spazieren und dann sehen Sie, wie der Flug, der sieht heute anders aus, die Furchen.
Ja.
Ja, sozusagen der brüchige Boden muss manchmal brüchig gemacht werden, damit überhaupt da drin was wachsen kann.
Mhm.
Und manche Krisen, die so hart erscheinen, dass das Leben wie Beton erscheint, haben aber auch Risse. Und in diesen Rissen, wie wir das in jeder Stadt sehen können, kommen manchmal kleine Pflänzchen hervor.
Ja.
Das ist nicht esoterischer Optimismus, sondern das ist wahr, das ist die Realität. Wie manche Kinder, manche Erwachsene, manche alte Menschen das Leben gegenwärtig wie früher auch bewältigen, ja, und hinkriegen, Mut haben, zu ertragen, dass sie 90 werden.
Ja.
Alle wollen älter werden, sie wollen noch nicht alt sein.
Ja, ja.
Das ist ein besonderer Quatsch.
Mhm.
Ich sage immer, wer leben will, muss älter werden. Und eine lange Zeit wollen wir ja älter werden. Als Kinder wollen wir immer so alt sein, dass wir uns die Haare pink färben können. Und
ja,
wenn wir das im Alter machen, dann sind wir halt dement. Also das ist, man kriegt immer eins auf den Hut, wenn man das macht, was dann plötzlich aus der Furche hervorgeht.
Genau.
Was aus jeder Trennung
aus der Norm
von etwas. Ja.
Und ja,
man trennt sich doch auch vom Kindesalter.
Ja.
Hoffentlich von einem Guten. Wenn man sich von das Kindesalter, das Jugendalter, die mittleren Phasen, auch die sogenannte Midlife Crisis, die ist dazu da, um nochmal zu schauen, körperlich wie geistig, wo stehe ich jetzt eigentlich? War es das, wo ich hin wollte?
Ja, ja.
Und selbst wenn Sie 83 werden, ja, und plötzlich die Pandemie Ihnen die Arbeit entzieht, wie das bei mir ja war. Ich brauche die Arbeit nicht, um Geld zu verdienen. Ich habe meine 50 Jahre oder so gearbeitet, bin anständig pensioniert oder so.
Ja.
Und kann auch davon leben und das teilen. Aber wenn plötzlich die Krankenkasse viele Sachen nicht mehr zahlt oder wenn dies oder jenes passiert, ja, dann so wie jeder durchschnittlich verdienende Mensch und so weiter in diesem Land nur schwer einen Altersplatz bezahlen kann.
Genau.
Das ist die Aufgabe, die wir haben.
Genau.
Das ist die Aufgabe, dafür zu sorgen. Und nicht immer nur rumzuklagen, weil die meisten sagen, ich will bloß nicht ins Heim.
Hm.
Dabei haben sie nicht gemerkt, dass sie schon in ihrer Ehe seit langem in einer Anstalt leben.
Ja, richtig, genau. Und nicht mehr,
eingesperrt,
ja,
ohne eigenen Willen und so, Mutter macht das und fertig ist der
so
Lack.
Ist
oder
das
Vater
was?
Macht das und fertig ist der
genau.
Lack.
Gedachte Komfortzone, die aber mit Komfort gar nichts mehr zu tun hat. Ja,
ja, die hat doch gar nichts mehr.
Nein, nein. Frau Professor, wir haben leider nur noch ein paar Minuten,
ja,
in meiner Sendezeit. Deshalb, ich würde sehr, sehr gerne, weil Sie, ein Hauptanliegen von Ihnen ist es ja auch, Mut zu schaffen und Mut zu machen und ein paar Kraftgedanken nochmal den Zuhörenden jetzt mit auf den Weg geben. Also ich würde gerne nochmal ein paar kleine Fragen mit Ihnen durchgehen,
ja,
mit der Bitte um kurze Antworten, trotz,
ja,
Ihres wunderbaren, großartigen Wissens. Ich würde das Thema Wille noch mal kurz aufgreifen wollen, auch aus der Ethik von Schweizer. Sie durchlebten so viele Lebenskrisen selber, wie ich anfänglich sagte, was für viele Menschenleben eigentlich reicht. Dreimal Krebs überwunden, Herzkrankheit.
Sagen wir mal lieber nicht überwunden, sondern integriert.
Ja, ja. Und
ein Herzinfarkt zwar überwunden damals,
ja,
den akuten, aber als Herzinsuffizienz lebt er weiter.
Lebt er weiter, immer noch mit dabei, genau. Diese Lebenskrisen, wie kann man, wenn Sie das versuchen, in ein, zwei Sätzen mal zusammenzufassen, wie können wir trotzdem Danke, oder sagen Sie auch trotzdem Danke für das Leben, was für mich eine große Kraftquelle ist. Immer, ich sage immer Danke für das Leben, für all das, was ich bekommen kann. Egal, da gehört alles dazu. Wie können Menschen aus solchen Krisen und trotzdem noch ohne Bitternis, ohne Ärger, ohne Zorn, gut weiterleben?
Also ich nehme mal aus diesen verschiedenen Aspekten, die jetzt schon in der Frage drin stecken.
Ja.
Dieser Satz von Albert Schweitzer, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und der Wort Wille ist wichtig.
Ja.
Es ist wichtig, im Leben immer wieder an diesen Lebenswillen sozusagen sich ranzumachen.
Ja.
Will ich im Alter, will ich heute aufstehen und warum?
Mhm.
Die Frage, warum will ich leben, die muss man sich immer wieder stellen.
Immer wieder von
neu. Und es wird sich immer wieder eine kleine Antwort finden.
Ja.
Heute will ich leben, nicht weil ich heute aufräumen muss, sondern heute gehe ich, weil die Sonne scheint, spazieren.
Ja.
Aber dass man leben will, ist nicht selbstverständlich, sondern das ist eine der wichtigsten emotionalen Kräfte. Und dazu gehört aber auch, nicht leben wollen um jeden Preis.
Ja. Und wenn, sofern es möglich ist, ich weiß ja, in der Corona-Zeit gab es ja auch mal diese Phase, um das mal ganz kurz auch anzuschlagen, wo Sie einen Tag hatten, auf einmal sagten Sie, Sie können gar nicht mehr aufstehen. Gibt es ansonsten aber, ist es so wichtig, ein Ziel zu haben, was uns sprichwörtlicherweise immer morgens aus dem Bett springen lässt? Sehen Sie das auch so? Ist das dieser Wille, dass wir uns täglich Ziele setzen, die uns Freude spenden und uns weiterbringen in unserem Leben?
Ja, also das war ja ein spezielles Ereignis.
Ja.
Und ich glaube auch, also im Alter springt man morgens nicht mehr aus dem Bett. Man sieht, dass man vorsichtig aus dem Bett kommt und nicht ausrutscht oder sowas.
Ja.
Aber ich glaube, Frankl hat das mal so schön gesagt, wenn es kein Warum gibt, dann gibt es auch kein Wie.
Ja, der große Logotherapeut und
ja, ich muss
Auschwitz
also das, der hat unglaubliche gute Beispiele dazu gefunden. Das, warum ich lebe, und das kann etwas sehr Kleines sein, das hält mich dann auch, wenn es nicht so gut geht, an die Rituale. Ich muss eben jetzt meinem Körper mehr Pflege geben, als ich das früher musste. Oder ich muss Menschen um Hilfe bitten. Viele Menschen können helfen, aber sie können sich keine Hilfe holen. So dass wir zum Beispiel manchmal Beratungsstellen sind gar nicht ausgelastet. Es ist nicht so, dass wir die gar nicht haben, sondern dass Leute sich schämen, etwas nicht alleine zu können.
Ja.
Damit sozusagen sind wir wieder bei dem A der Angst und der Autonomie zum Beispiel. Keine Angst zu haben, Hilfe zu holen und keine Angst zu haben, Hilfe anzubieten und zu geben.
Genau, genau. Den Anfang zu machen, den ersten Schritt zu gehen, sich Hilfe zu holen und auch einfach erstmal darüber reden.
Das ja, und es ist schützt. Eben nicht nur Hilfe. Die Buddhisten sagen so schön, wir brauchen immer einen Anfängergeist.
Ja,
und der Anfängergeist ist der, der auch zurücklässt, das haben wir immer so gemacht, das machen wir wieder so, wenn es eben nicht so geht, muss man neu anfangen.
Ja, wunderbar.
Und das habe ich in diesem, vor allen Dingen auch in dem Buch Auf brüchigem Boden Land gewinnen. Wenn ich krank bin, bin ich ja nicht tot.
Ja.
Also, dann muss ich, und das ist nicht immer leicht, da sagen die Leute das immer noch, das ist doch alles gar nicht leicht, dann sage ich immer, ja, das weiß ich, also das hat ja auch keiner versprochen. Hm. Das Leben hat uns nichts versprochen, schon gar nicht, dass es leicht ist.
Genau, und wie gerade angesprochen, Viktor Frankl, ja, der Begründer dieser Logotherapie, der sagt trotzdem Ja zum Leben.
Ja.
Aber trotz vielem, ja. Leid, auch was geschieht.
Und nicht dieses einfache, optimistische, ja, das manchmal muss man auch einfach sagen, wird schon werden, aber es wird nicht werden, wenn ich nicht eingreife in diesen Werdeprozess.
Wenn wir nicht in die Initiative und in die Schaffens...
Der Nachbar kann nicht helfen, wenn er ihn gar nicht reinlässt.
Genau, wir brauchen selber immer wieder neue die Schaffens- und Schöpferkraft, Und wir hetzen ja, und da noch kurze Antwort, wir sind gleich leider am Ende mit dieser Sendung. Ja, schade, ich wünschte mir, dass wir 2-3 Stunden Zeit hätten. Aber passt ja zum Thema. Also wir hetzen immer mehr und schneller, höher, weiter und haben trotzdem nie genug Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens. Fragen Sie sich auch manchmal, wozu sparen wir, versuchen wir so viel Zeit einzusparen? Und was machen wir mit dieser gewonnenen Zeit? Gibt es da einen Satz, wo Sie sagen können, machen wir überhaupt was Gutes aus dieser Zeit oder ist es einfach nur
das
kompliziert?
Das ist zu komplex für eine kurze Antwort.
Ja,
aber ich will einfach nur oppositionell, wenn man so will, gegenhalten. Es gibt Leute, die diese Zeiteffektivität haben, aber wir haben eine andere Seite, dass Leute mit ihrer Zeit nichts anfangen zu müssen, dass es Langeweile gibt und dass die Leute sich nicht zutrauen, überhaupt aktiv zu werden.
Ja.
Die Idee von dem ständig hetzenden Menschen ist nur eine Variante. Die anderen bleiben zum Teil auf ihrem Arsch sitzen und kommen gar nicht mehr hoch, weil das, was sie da beansprucht und was sie schnell machen sollen, können sie aus verschiedenen Gründen gar nicht mehr.
Ja.
Also es ist beides.
Mhm.
Die Balance zwischen Anspannung und Entspannung, die sozusagen die wirklich Bilanz zwischen Lieben und Arbeiten. Dorothee Sölle, die wunderbare Theologin, hat das so schön in einem ihrer frühen Bücher, Lieben und Arbeiten, beides, in die Puschen kommen, was anfangen, das ist genauso wichtig und auch manchmal sich zu beeilen, ist auch nicht schlecht. Wir haben das jetzt alles unter eine Kritik gesetzt, also einige.
Ja. Genau, beten und arbeiten. So nach dem Motto können wir es auch mitnennen, ja?
Ja, okay, aber das war dann eben schon was anderes.
Das war wieder also, was anderes, ja.
Beten und arbeiten. Beten ist übrigens eine sehr wichtige Entspannungs- und auch eine Entlastung und so weiter. Jemand anders, in diesem Fall Gott, darum zu bitten und zu beten, dass er es gut werden lassen möge. Genau. Und da kann man auch manchmal den Nachbarn und da kann man auch manchmal im Gebet haben, was man auch hat. Ja. Lieber Herrgott, lass meinen Mann jetzt nicht sterben. Ich pflege ihn weiter oder meine Frau, lass sie nicht gehen und lass meine Kinder einen Job finden, der sie auch ernährt. Das gehört doch alles in die Gebete rein.
Ja, richtig, ja.
Boah, sie können aber auch zum Urknall beten, sage ich immer nochmal, weil die Leute es ja immer so schwer haben und so weiter, weil sie sich alle irgendwie so einen lieben Gott oder eine Göttin mit Bart oder Ballkleid vorstellen. Das kann man ja mal lassen.
Genau. Leider, wir bleiben noch kurz im Gespräch. Sie bleiben auch in der Leitung, Frau Professor. Ich muss leider jetzt nur uns hier verabschieden von den Zuhörenden. Wir boten, und Sie gerade boten mit Ihrem hervorragenden Wissen ganz, ganz viel Platz und Möglichkeiten zur Selbstreflexion. Möge das bei vielen, vielen Zuhörenden auch nachwirken. Und dass Sie darüber nachdenken, lassen Sie uns bitte alle von Ihren Meinungen mal und Ihrem Wissen auch teilhaben, Ihre Meinungen. Schreiben Sie an strobel@radiohbw.de. Und Frau Professor, ich danke ganz herzlich für dieses wirklich so gute Gespräch. Ein Satz noch bitte zu den Zuhörenden, bevor wir hier leider abdrehen müssen.
Ja, ich bedanke mich auch sehr für das Gespräch, weil Sie haben das ja am Anfang gesagt, ja, die großen Bühnen, wenn man sie denn groß nennt, warum auch immer. Ich habe mein Leben lang eher auf kleinen Bühnen gestanden und fand die auch immer gut. Die wichtigste Bühne im Leben ist die eigene Lebensbühne. Und wenn Sie da Menschen einladen, mit ihnen zusammen das Theater des Lebens zu spielen, dann ist das wunderbar. Und wir wissen nicht, ob es eine Oper, Operette, ein Drama, eine Tragödie oder ein Krimi wird.
Wunderbares Schlusswort. Frau Professor, herzlichen Dank. Und Ihnen
danke
auch.
Ihnen auch.
Und auch, Sie bleiben bitte noch in der Leitung. Ja. Allen Zuhörenden herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Strobel.